Wir kommen in Matthäus 7 zum nächsten Kapitel der Bergpredigt. Ihr seht ja, wir haben schon 53 Teile und sind bei Kapitel 7. Wie wichtig auch dieses Buch ist letztendlich. Und wir kommen jetzt heute zu einem Teil, der geistlich gesehen oft, ich sage es mal so, einer der großen Streitpunkte im Reiche Gottes ist. Ich habe heute wieder eine Mail genau wegen dem bekommen, wo dann auch Gemeinden völlig verunsichert sind. Und ich denke, dass es darum ein ganz wichtiges Thema ist. Ich möchte lesen vom Matthäus 7, die ersten 5 Verse, das 6., den müssen wir extra behandeln. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Da ist die Bibel eigentlich sehr einfach und sehr deutlich. Und ich denke, man muss hier ganz nüchtern sachlich feststellen, das ist jetzt eine typische Bibelstelle, wo man nicht eine Stelle nehmen darf und die auslegen darf, sondern man muss letztendlich alle Stellen lese. Ich lese jetzt eine Parallele dazu, 1. Korinther 5, 13. Und zwar, ich lese schon bei 12b, habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind, die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. In dem Spannungsfeld sind wir. Einmal sagt der Herr ganz klar, du sollst nicht richten, weil das, was du tust, wird dir selber begegnen. Das andere Mal sagt er, du sollst richten, und zwar innerhalb der Gemeinde, und was böse ist, hinaus tun. Könnte man denken, es wäre ein Widerspruch. Ist es aber nicht. Sondern ich zeige jetzt nachher, wie die biblische Lehre das sieht. Ich möchte uns einfach zu bedenken geben. Ich bin jetzt 43 Jahre, 44, glaube ich war schon, im Reich Gottes tätig. Ich habe natürlich von links außen nach rechts außen alles gesehen. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. Wenn du als Gläubiger glaubst, ob das eine einzelne Person ist oder eine Gemeinde, dass du neutral bist, dann bist du schon im Irrtum. Jeder von uns ist das Produkt seiner Vergangenheit. Jeder von uns ist das Produkt seines Charakters. Jeder von uns ist das Produkt seiner geistlichen Erfahrung. Das muss man einfach anerkennen. Ich sage es mal so, hast du eine Gemeinde mit ganz vielen perfektionistischen Leuten, dann hast du immer die Gefahr, das ist die ganze Zeit schwebt es über so eine Gemeinde, dass sie starr, dass sie in bestimmter Lehrfrage gesetzlich, dass sie radikal, dass sie hart ist, immer im vollen Bewusstsein, ich habe die Wahrheit. Hast du eine Gemeinde, wo du eher Leute hast, die, sag mal, das Problem nicht unbedingt sehen, die jetzt auch nicht charakterlich, sagen wir, Prinzipienleute sind, dann hast du eher die Gefahr, dass sie die Tür aufmachen und dass sie tolerant sind und alles zulassen. Und das Ding ist ganz einfach. Im ersten Fall ist das Ende, sage ich mit Absicht und sage ich aus letzter Überzeugung, und das, ich kenne Kreise, die mal waren wie wir und Ähnliches, die sind heute an dem Punkt, es gibt Kreise, die entwickeln sich zu einer Sekte, muss man ganz klar sagen. Zweiter Punkt, wenn man offen ist gegen alles, da hast du Kreise, die mal glasklar standen. Ich denke jetzt auch um Kreise, wo Gottesmänner waren, von denen wir heute noch Bücher lesen, Wilhelm Busch, Ähnliches, aber gar nicht so weit gehen. Wo man dann alle Türen aufmacht, tolerant ist, jede Sünde duldet, sogar das, was Gott verboten hat, akzeptiert und sogar fördert. Und das Ende ist der Abfall. Das Gericht Gottes wirklich wie eine Feuerwalze, wie Sodom und Gomorra über diese Leute kommen. Beides ist falsch. Beides hat mit Richten zu tun. Wissen wir, denken immer, Richter sei nur, dass ich jetzt sage, der steht nicht richtig, jener steht nicht richtig, gehört auch dazu. Aber es hat immer Auswirkungen. Je nachdem, wer das sagt, hat es eine Wirkung. Wisst ihr? Und hier sagt die Bibel eigentlich was ganz Einfaches. Er sagt, richte du nicht, ich füge jetzt hinzu, in Klammer, in einer bestimmten Art und Weise, Komma, die mit 1. Korinther 5, 13 nichts zu tun hat. Wir sehen das nachher. Wenn du nämlich selber dann gerichtet wirst auf diese Art und Weise, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Jetzt kommt was ganz Schlimmes. Er sagt praktisch das, was ich vorher beschrieben habe. Du kannst durch deinen Charakter, du kannst als Gläubiger durch deine Prägung, durch deine Erfahrung, auch negative Erfahrung, aber auch positive geistliche Erfahrung, aber auch durch die Gemeinde oder die Richtung, wo du geprägt worden bist, kannst du eine Sicht haben, wo du Dinge beurteilst und sagst, das ist in Ordnung und das ist falsch. Aber du kannst gar nicht merken, dass du selber völlig daneben bist, aus einem ganz einfachen Grund. Weil du letztendlich hier nicht dir gegenüber selber ehrlich bist. Der Herr sagt nämlich, du bist ein Heuchler, wenn du nicht zuerst den Balken aus deinem Auge ziehst. Jetzt haben wir hier praktisch eine ganz einfache Lehre vom Herr Jesus. Er sagt hier, die ganze Thematik des Richtens muss so sein, dass du zuerst selber vom Herr Jesus prüfst, wo du stehst. Wisst ihr, wo das Problem ist? Ich muss selber vom Herr Jesus hingehen und klären, wo ich stehe. Und dann bin ich in der Lage zu beurteilen oder zu richten. Das Wort richten hat nämlich zwei Möglichkeiten der Übersetzung. Du kannst das als richten im Sinne von verurteilen, wobei das Wort heißt Grino, wo zum Beispiel die Verurteilung im Sinne von Verdammnis heißt noch Katakrima. Das geht noch schon weiter. So weit geht es nicht. Es geht im Sinne von, dass man jemand beurteilt und sagt, der ist nicht in Ordnung, der steht nicht richtig, weil er das lehrt, weil er das tut. Und das Zweite ist, dass man etwas beurteilt. Steckt da auch drin. Und von daher sind wir heute bei einem ganz, ganz gefährlichen Thema, die Gemeinde Jesu letztendlich als Ganzes umtreibt. Es treibt die Gemeinde Jesu als Ganzes um und wir haben hier ein Problem, gerade in der Endzeit. Wir müssen entscheiden, wo ziehen wir eine Grenze, wo ziehen wir keine. Eins ist klar, wenn mein Charakter da kein Maßstab ist, wenn meine Erfahrung kein Maßstab ist, wenn letztendlich auch meine Prägung kein Maßstab ist, dann muss es einen anderen Maßstab geben. Ich springe jetzt einfach einmal vor, 1. Korinther 4, 6, bevor wir dann einsteigen. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und auf Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also er sagt hier klipp und klar, der Maßstab ist das Wort Gottes. Ich habe viele Stellen nicht auf dem Zettel, ich möchte es einfach vorab sagen, bevor wir jetzt wirklich in die Tiefe gehen. 2. Timotheus 3, Vers 16 erklärt hier nochmals, wie man eigentlich vorgehen soll. Er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, die Bibel sagt hier, du sollst nicht über das Wort Gottes hinausgehen. Das Wort Gottes selber ist aber so perfekt, dass es absolut für alles, was ich brauche, das entscheidende Werkzeug ist. Und Psalm 119, 160 sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Johannes 17, 17 sagt, dein Wort ist die Wahrheit und davor steht, heilige sie in deiner Wahrheit. Also Heiligung, meine ganze Hingabe, die ganze Gemeindearbeit, alles darf nur nach dem Wort Gottes gehen. Wisst ihr, jetzt sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Die Brüder haben mir heute eine Mail geschrieben, ein Bruder, der Verantwortung hat, ihre Gemeinde, wollte unbedingt wissen, darf man den zum Abendmahl zulassen? Da habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, also so einfach geht es nicht. Da gibt es kein Ja und kein Nein, da ging es um bestimmte Lehre. Ich habe dann gesagt, ich müsste den Mann kennen, ich müsste wissen, wie er die Lehre anwendet. Ich sage, ich habe hier Erfahrungen links gemacht, Erfahrungen rechts. Ich kann ihm keine Antwort geben, ich kann ihm nur grundsätzlich ein paar Sachen sagen. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Das Grundproblem ist einfach das, ich bin einmal in einen Kreis gekommen, Der Kreis, ich bin ungefähr, ich schätze, eine halbe Stunde dort gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich angesprochen haben. Ich war das erste Mal dort. Und die haben mich alles Gleiche gefragt. Jeder hat mich gefragt, wie stehst du zu Tierbild und Mahlzeichen? So nach einer halben Stunde haben wir gesagt, Brüder, darf ich mal was fragen? Habt ihr irgendein Problem? Weißt du, wenn die jeder das Gleiche fragt, dann schon eine Sekte. Entschuldigung. Ist einfach nicht normal. Ist nicht normal, wenn ein Fremder kommt und jeder spricht ihn aufs Gleiche an. Ist nicht normal. Wenn der eine gesagt hat, hat er eine gute Fahrt? Was für eine Gemeinde habt ihr? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Wie seid ihr lehrmäßig? Wie geht ihr mit dem Wort Gottes um? Alles okay. Aber alle sagen deckungsgleich immer das Gleiche. Entschuldigung. Da krieg ich Bauchweh. Ich habe dann rausgekriegt, sie hatte eine Lehre. Wenn du in den Bildschirm reinguckst, ich sage einfach mal Bildschirm, sie haben den Fernseher gemeint, aber heute ist ja der Fernseher nur ein Vorläufer wie früher der Radio, heute ist ja der Bildschirm, sprich Computer, Smartphone und so das Hauptproblem. Also wenn du nur in sowas reinguckst, dann hast du schon den Antichrist angebetet, dann hast du schon praktisch das Mahlzeichen des Tieres. Ich sage, Entschuldigung, so einfach heißt nicht. Hab dann relativ leicht rausgekriegt in derselben Versammlung, dass sie nicht einmal getauft sind. Die hatte keinerlei Licht über die Taufe. Ich habe ihnen dann gesagt, Leute, ihr habt ja von grundsätzlichen Dingen habt ihr keine Ahnung. Und ich habe schöner gesagt natürlich, gell, aber habe sie ihnen schon rübergebracht und habe gesagt, aber hier geht ihr auf jeden los und quetscht ihn aus. Ich habe die gleiche Erfahrung. Ein namhafter Mann, ich könnte euch den Namen sagen. Geborener Jude, Doktor der Theologie, hochkarätiger Mann im Reiche Gottes, Amerikaner, hat ein Buch geschrieben, vor dem erstarret alle in Ehrfurcht. Ich bin im Vergleich zu dem ein ganz kleines Lichtlein mit meinem bisschen Hebräisch, wo ich kann. Aber ich konnte nach kurzer Zeit feststellen, dass das, was er schreibt, hinten und vorne nicht stimmt. Entschuldigung. Merkt ihr etwas? Ich habe das nur rausgekriegt, weil ich selber im Wort Gottes nachgucken konnte. Ich habe einfach genau das, was er geschrieben hat, Anführungszeichen, zufällig ein paar Jahre in der Schrift habe ich jedes hebräische Wort, wo hier eine Rolle gespielt hat, nachgeschlagen. Von daher habe ich sofort gewusst, wo ich das gelesen habe, kann nicht stimmen, was der Mann sagt. Wisst ihr, wenn ich jetzt nach dem Mann gehe und dem seine Meinung annehme, dann werde ich sagen, alle, die das nicht lehren, sind nicht in Ordnung. Ich kenne einen Bruder, früher habe ich ihn ernst genommen, der geht inzwischen so weit, dass er sagt, wenn eine Frau in der Versammlung kein Kopftuch aufhat, es guckt nur eine Haarsträhne raus, ist sie nicht in Ordnung. Entschuldigung, das kannst du nicht ernst nehmen, solche Aussagen. Wisst ihr, jetzt musst du einfach hingehen und sagen, stopp. Ums Richten, ums Beurteilen, muss ich zuerst einmal eines tun, ich muss mich ins Licht Gottes stellen. Wie stehe ich vor Gott? Ich muss sagen, Herr, wie siehst du mich? Ich muss zuerst einmal sicher sein, dass ich auf dem Wort Gottes gegründet bin. Und wenn ich das bin, dann kann ich langsam anfangen, vom Wort Gottes her, dazu muss ich es natürlich lesen, dazu muss ich mich auskennen, vom Wort Gottes her Dinge zu beurteilen. Wenn nämlich das Wort Gottes der alleinige Maßstab ist, und wenn das Wort Gottes letztendlich auch im Endeffekt die Summe der Wahrheit ist, und wenn Paulus sagt, das ist dein Werkzeug, dann muss ich mich, meine Erfahrung, mein Charakter, meine Prägung, also geistliche Herkunft, vom Wort Gottes her untersuchen. Wisst ihr, ich mache diesen, jetzt kann man streiten, ob es ein schöner Dienst ist oder kein so schöner Dienst. Wisst ihr, auf deiner Konferenz, ich war jetzt wieder, habe wieder eine Bibelwoche gehabt, diesmal ging es gut, aber ich war schon auf Konferenz, da hast du Brüder, die ernst zu nehmen sind, aber die sind irgendwo in der Tradition völlig verhaftet. Und meistens führt es der Herr so, dass ich halt den Mund öffnen muss und dann muss ich halt was sagen. Oder man sogar, da fällt jemand aus, dann muss ich einen Dienst tun, genau was um die Sache geht, und dann muss ich es halt sagen. Gell, und dann merkst du, dann sind sie alle gefrustet und gell, dann kommt die Frage, die hat mir mal ein Bruder in der Gemeinde gestellt, vor einer fremden Gemeinde, glaubst du, dass ich 25 Jahre die Bibel falsch gelesen habe? Ich hätte ja sagen müssen, gell, ich habe dann gesagt, darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Ich zeige dir eine Bibelstelle, hast du die je gelesen? Hat er nie gelesen. Also bewusst. Wisst ihr, von daher sind wir immer heiße Thema. Und wir müssen das genau biblisch ansehen. Dazu der Herr ja sagt, du wirst gerichtet werden nach jedem Wort, das du gesagt hast. Wisst ihr, wenn ich bloß sehe, was man über mich sagt, ist kurios. Jemand hat gesagt, wir seien in der Halbstadt so fromm, dass wir Gebetsteppiche hätten wie die Muslime. Das ist völliger Quatsch. wenn ich manchmal höre, was man von mir sagt, okay, bloß der Kopf schütteln, muss ich sagen, erbarm mit dich, mach du's, ich stritt da gar nicht mehr. Aber wisst ihr, das Problem, ein Bruder sagt eiskalt, namhafter Mann von einem namhaften Missionswerk, ich würde die Gnade leugnen, weil ich nicht das lehre, was er lehrt. Das ist einfach so, er hat eine Meinung, eine Lehre, wenn das einer nicht lehrt, dann ist er ein Sektierer und Kopf ab. Wisst ihr, von daher haben wir hier schon eine ganz, ganz praktische Sache. Aber jetzt müssen wir es auch gucken. Das steht im Präsent aktiv. Präsent aktiv heißt im Griechischen meistens dauernd etwas tun. Aber nicht unbedingt immer. Es kann auch neutral richten sein. Ich habe es einmal hier dahinter geschrieben beim Gleichzeichen. Das heißt nicht dauernd richten. Aber das ist nicht so, dass es Regel ohne Ausnahme ist. Aber es geht bei dem Richten schon mal Grundhaltung. Also das Erste bedeutet im Aktiv, das steht hier im Aktiv in unserem Text, darum habe ich die andere gar nicht geschrieben, scheiden, sichten, sondern, also im Sinn von absondern, trennen insbesondere, ordnen, mit dem Geiste unterscheiden, aussondern, auslesen, auswählen, aussuchen, auslesen, besonderer, bestimmt, erprobt, durch Auswahl bestimmen oder festsetzen, sich für etwas entscheiden, für einen Antrag, vorziehen, billigen, gutheißen, den Preis zuerkennen, urteilen, beurteilen, ein Urteil fällen, insbesondere für etwas halten, erachten, erklären, jemand etwas zuerkennen oder für die Pflicht jemandes halten, glauben, meinen, deuten, auslegen, richterlich urteilen, über etwas erkennen, richten, zu Gericht sitzen, Recht sprechen, ein Urteil aussprechen oder fällen, Richter, ungerechte Richtersprüche fällen, in Staatsprozessen richten, das Urteil wird über jemand gefällt, insbesondere richterlich entscheiden oder schlichten, zur Entscheidung bringen, sich für etwas entscheiden, etwas beschließen, verordnen, bestimmen, die besten Entscheidungen treffen, überhaupt etwas entscheiden, über etwas walten, vor Gericht fordern, zur Verantwortung zuziehen, zur Rede stellen, anklagen, verklagen, jemand wegen eines Vergehens, jemand auf den Tod anklagen, verhören, ausforschen, forschen, überhaupt jemand befragen oder ausforschen, verurteilen, verdammen, jemand etwas, Klammer, richterlich zuerkennen oder zusprechen. Entschuldigung, das ist bloß die aktive Bedeutung. Da gibt es noch Passive, da gibt es noch ein Medium. Habt ihr schon mal ein Wort gesagt, das so viel Bedeutung hat? Wenn ich alle geschrieben hätte, hätte der paar DIN A4 Seiten. Und wenn ihr jetzt einmal in die Bibel reinguckt, nämlich euch das Blatt umwendet, dann seht ihr, wie oft das in der Bibel vorkommt. Das spielt eine riesige Rolle. Aber dieses Wort hat eine Bedeutung von links aus nach rechts aus. Das heißt, ich muss ganz klar hier das vom Gesamtbefund der Bibel her sehen. Jetzt haben wir zuerst einmal den direkten Text. Da geht es ganz klar darum, dass er sagt, du siehst einen Mangel im anderen Menschen, im Gläubigen. Du siehst etwas, was nicht in Ordnung ist. Der hat einen Splitter im Auge. Also es geht darum, du beurteilst einen anderen. Hier geht es mehr ums Beurteilen und dann natürlich ums Richter im Sinn von Verdammen. Du darfst nicht zum Abendmahl, du bist nicht in Ordnung. Wisst ihr, da hast du etwas, wo er sagt, du siehst einen Mangel, aber du selber merkst überhaupt nicht, dass du sogar nicht bloß einen Splitter, sondern einen Balken im Auge drin hast. Das ist brutal, oder? Da sagt der Herr doch zu Deutsch, du bist nicht in der Lage, allein zu richten. Du bist nicht in der Lage, allein zu beurteilen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Maßstab. Die Summe der Wahrheit ist Wort Gottes. Paulus sagt, geh nicht übers Geschriebene hinaus. Er sagt 2. Timotheus 3, 16 und 17, das Wort Gottes ist dein Mittel, dein Maßstab, auch Heiligung. Johannes 17, 17, nur durchs Wort Gottes. Offenbarung 3, 8 und 10. Ich werde dich bewahren in der Endzeit vor dem ganzen Verfall, weil du mein Wort bewahrt hast, merkt etwas. Ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht. Wenn ich nicht vom Wort Gottes her richte, beurteile und vorher mich beurteilt habe, kennt ihr die Stelle vom Abendmahl, 1. Korinther 11? Wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet, nämlich vom Abendmahl. Darum sagt er, ein jeder prüfe sich selbst, er richte sich selber, er stehe vor Gott und sagt, Herr, ist irgendwas? Wisst ihr, ich gehe inzwischen so weit, dass wenn ich nichts bewusst weiß und damit Gott in Ordnung bin, dass ich davon ausgehe, ist in Ordnung, ich vertraue darauf, dass der Herr es dann zeigen wird. Aber hier hast du etwas, wo du zuerst nach dir selber gucken musst. Der Text sagt es eindeutig. Er sagt, wenn du es nicht machst, bist du ein Heuchler. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem Ganzen. Ich möchte heute Abend ganz praktische Dinge anreden. Wisst ihr, zu mir kommt jemand und sagt zum Beispiel, der Abfall der Christenheit, möchte es nur zeigen, kommt durch die Hosen der Frauen. Er kommt zu mir während einer, schon in der Ewigkeit, von der kann ich es auch erzählen. Er kommt zu mir während einer Gemeindeveranstaltung und zeigt auf meine Frau, die hat eine Jeans. Sie hat die Hose angezogen, weil wir wandern gingen. Und ich bin früher mit jungen Leuten wandern gegangen im Hochgebirge. Da bin ich 30 Meter untergelaufen, die Schwestern sind 30 Meter über uns gelaufen, auf einem schmalen Pfad. Wenn die einen Rock anhaben, dann ist das eine Sauerei. Entschuldigung, ich sag's mal so. Das muss einfach ein gesunder Menschenverstand auch einschalten. Oder manche fahren Ski mit einer Hose und drüber einen Rock. Das ist lächerlich. Da machst du vor der Welt bloß lächerlich. Man hat ja einen gesunden Menschenverstand, oder? Entweder oder. Ich bin auch schon im Anzug mit Weste Ski gefahren. Es war Gaudi, Silvester, wo ich nicht bekehrt war. Das Problem ist ja ganz einfach. Er sagt zu mir praktisch, wie kannst du es zulassen, dieser Bruder, dass deine Frau, und du bist hier einer, der der Gemeinde vorsteht, dass deine Frau so rumläuft. Wieso wäre mir zu helfen kann? Der Herr. Ich war schon innerlich jetzt bereit, das Schwert des Geistes zu ziehen, um die Klinge zu kreuzen. Dann kam der Herr, das war so einfach, so wunderschön, ich kann das niemand sagen. Aus seiner Gemeinde waren etliche junge Schwestern da. Meine Frau berichtigt mich jetzt wahrscheinlich. Sie hatte, ich habe gedacht, seine Baumwollkleidchen. Ich verstehe ja nichts von Stoff. Gell? Ich kann leider von Baumwollhäckchen unterscheiden, wenn ich es anrühre. Auf jeden Fall, die hatte Kleidchen an. Die war genauso anzogen, wie er wollte. Zum Wandern, was er völlig daneben war. Und dann kam ein Luftstoß. Und so ein heftiger, dass also schon schlimm war. Und plötzlich hat dieser Wind die Kleider dieser jungen Frau völlig an ihre Körper gepresst. Du hast die Frau von ihrer Körperform her völlig abgezeichnet gesehen. Meine Frau ist auch schwäbisch angeluftet, vom Wind erfasst worden. Bei meiner Frau ist überhaupt nichts gedacht, die war vollkommen normal. Dann habe ich rumgedreht, habe zu dem Bruder gesagt, was ist jetzt besser? Das hier oder das? Interessant. Die Frauen sind es halt, wisst ihr. Ich sitze hier oben, gegenüber sitzt ein führender Mann, gilt als ganz strenger Bruder, hat einen Adjutant dabei. Das ist oft so, wenn ganz strenge Leute da sind oder ganz große Koryphäer des Reiches Gottes haben, den Adjutantensekretär, der dann auch die Dreckarbeit für sie macht, der hat dann die Dreckarbeit für ihn gemacht. Meine Frau und ich saßen ihm gegenüber. Beate hat das, was sie oft hat, so Holzkettchen um den Hals gehabt. Plötzlich redet er mich an und sagt, ah, lieber Bruder, können wir uns über Schmuck der Frau unterhalten? Was er nicht gewusst hat, dass ich ihn beobachtet habe. Was er nicht gewusst hat, dass ich 43 Jahre auf der Bank war. Was er auch nicht gewusst hat, dass ich eine teure Designerbrille von einer normalen Brille sehr gut unterscheiden kann. Der hat nämlich eine ganz teure, poppige Designerbrille aufgehabt. Dann habe ich zu ihm gesagt, lieber Bruder, das können wir gerne, unter einer Bedingung. Wir müssen dann auch über Designerbrille reden. Wisst ihr, was passiert ist? Der Mund ist zugegangen und hat sich nicht mehr geöffnet. Versteht ihr? Merkt ihr was? Er war jetzt drauf und dran, mich zu richten. Du bist nicht in Ordnung mit Gott, weil du deine Frau so rumlaufen lässt. Es geht ruckzuck. Ich habe mal was gemacht, wegen dem Richten. Ich habe früher, wisst ihr, ich weiß nicht, haben nicht viele gemacht, aber es war Gnade, aber ich nehme mir da schon raus, ein bisschen was dazu zu sagen. Ich habe teilweise 12 bis 14 Stunden geschafft, war ich unterwegs fürs Geschäft. Dann habe ich die Schlachterrevision gemacht. Dann habe ich Gemeindeverkündigung gehabt, Reisedienst und alles, da die Familie glitte, was ich heute so nicht mehr machen würde. Auf jeden Fall, ich war ziemlich unter Druck. Das muss man einfach ganz nüchtern, sachlich sagen. Und wenn du unter Druck bist, dann kannst du nicht so reagieren, wie du eigentlich reagieren willst. Wisst ihr, und dann kommen Leute und sagen, ja, du hast das nicht getan, du hast jedes nicht getan. Da steht bei mir zum Beispiel am Sonntag 7 Leute und wollen ein Gespräch. Dann kommen Leute und sagen, du bist nicht in Ordnung, weil du hast mich nicht gegrüßt, du bist nicht zu mir hintergekommen. Wisst ihr, solche Sachen habe ich erlebt bis zum Gehen nicht mehr. Oh, da bleibt dir dann einfach die Luft weg. Und da musst du einfach sagen, Entschuldigung, was ist jetzt normal? Ich sage mal ausdrücklich, was ist geistlich normal. Ich habe jetzt lauter praktische Beispiele gezeigt, um das zu zeigen. Der Grundsatz ist natürlich, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Ich soll nicht zum anderen sagen, du bist nicht in Ordnung wegen solcher Dinge. Jetzt kommt jemand zu uns in die Versammlung und ist erzogen, dass es nicht ordentlich ist. Dann muss ich, ob ich will oder nicht, entweder dasjenige ansprechen oder, wenn es eine Frau ist, schicke ich meine Frau oder eine Schwester hin und sage, sag mal, so, bei uns geht es nicht. Das sind Regeln. Aber jetzt kommt das Problem. Wo fängt es denn an? Genau der Bruder, wo ich vorher erklärt habe, der mich verwandt hat, wegen meiner Frau, der hat alle Menschen im Griff gehabt, außer seiner Frau. Und seine Frau hat immer genau das nicht gemacht, was er wollte. Und da ist er einfach hingegangen, das war der Balken, und hat es die andere Frau übergestülpt. Hat es von denen gefordert. Er hätte nur hingehen müssen und das mit seiner Frau regeln. Darum hat ihn keiner ernst genommen. Ganz strenger Mann. Es hat keiner mehr ernst genommen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. An dieser Frage des Richtens oder des Beurteilens wird sich zeigen, wie weit ich biblisch vernünftig und geistlich so gehe, wie Paulus sagt, Philipper 1,9, dass ich erkenne, worauf es ankommt. Und da wird sich auch entscheiden, ob ich ernstzunehmender Gläubiger bin oder nicht. Weil es ist ganz einfach, am anderen das um die Ohren rumzuschlagen, wie ich sehe. Jetzt kommen wir zu der Kleiderfrage. Darf ich euch mal fragen, ob ihr wisst, was ein Paulus anhatte? Wisst ihr, was der anhatte? Hat er eine Jeans gehabt? Hat er einen Anzug mit Weste gehabt? Was hat denn der gehabt? Der hat etwas gehabt, wo wir heute sagen müssen, es ist ein Rock. Die hatte Kleider, die hatte teilweise Tunikas. Wisst ihr, die sind anders gekleidet gewesen wie wir. Und jetzt aus solchen Sachen, solche Lehre abzuleiten. Ich nehme es bloß einmal das, ich könnte es auch mit den Speisevorschriften, mit Blutwurst, Leberwurst, Metzgersuppe, könnte ich auch machen, ging genauso. Wisst ihr, zum Beispiel, da kommen die Leute und sagen, ich möchte es ganz praktisch machen heute Abend. 5. Mose 22, Vers 5. Dort steht, eine Frau soll keine Männerkleider haben. Ein Mann soll keine Frauenkleider haben. Naja, A, steht es dort nicht, sondern steht was ganz Einfaches. Und zwar, eine Frau soll keine Dinge eines Mannes haben. Also ich verstehe das so, eine Frau soll nicht unbedingt Automechaniker lernen und der Waagenheber auf dem Buckel hauen. Oder eine Frau soll nicht mit Maschinengewehr, ich habe jetzt gelesen, in Israel sei es nochmal ein bisschen anders, vor einer israelischen Soldatin, die die beste Maschinengewehrschützin war. So fasse ich die Stelle auf. Aber beim Mann, da steht tatsächlich Kleider. Also ein Mann soll kein Transvestit sein und keine Frauenkleider anziehen. Aber bei Frau steht es nicht. Aber selbst wenn es dort stehen würde, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie blieben in der Lehre der Apostel. 2. Petrus 3, Vers 2, der Jesus hat den Aposteln genau gesagt, was sie lehren sollen. Das heißt, ich habe in den Lehrbriefen praktisch die Brille oder die Auslegung vom Rest der Schrift. Sei es mal vorsichtig. Ich finde dort keine Stelle über Hose oder Röcke. Das ist was ganz Einfaches. Das ist auch Tradition. Heute ist es so, dass in unserer westlichen Welt eher der Rock zu der Frau gehört und Hose zum Mann. Aber es gibt Frauenhose und jetzt fordert die Bibel eigentlich nur eine einzige Sache. Keusch und züchtig muss es sein. Es kann eben ein Rock furchtbar sein und es kann eine Hose völlig keusch sein oder umdreht. Beides ist möglich. Und da muss man einfach geistlich normal bleiben. Ich war in einer russlanddeutschen Gemeinde, 2 Stunden von Albstadt weg, habe gepredigt, dass sind 2 Sachen passiert. Eine ältere, edle Dame, die war richtig edle Erscheinung, steht auf und sagt, wenn das stimmt, was Sie sagen, machen wir ganz viel falsch. Das ist mir dann peinlich gewesen. Da kommt aber eine andere Schwester und sagt zu mir, du bist zu lasch in der Frau in Frage. Ich glaube, sie hat sie gesagt, ist ja egal. Er hat gesagt, ja, wenn ich aber sehe, was jetzt gerade vor meinem Auge abgelaufen ist, dann habe ich ein Problem. Da war die junge Schwester, der Rock war eine Handbreit zu kurz, der Pulli war eine Nummer zu klein. Und dann hatte sie ganz, wie man es will, ein Schleierchen im Haar, wisst ihr, alles wunderbar. Dann habe ich zu ihr gesagt, wörtlich, liebe Schwester, guck mal her, ist das in Ordnung? Das gäbe es in Albstadt nicht. Die haben nämlich vorne eine Aufführung gemacht, die haben gesungen. Und da haben sie nur im Takt gewiegt. Also mir ist fast das Mittagessen hochgekommen. Oder das Frühstück, ich weiß nicht, war es morgens oder abends, ist ja egal. Auf jeden Fall, die Schwester war einigermaßen ehrlich. Dann sagt sie wörtlich zu mir, ja, ich weiß. Ich habe die Schwestern auf das angesprochen. Und dabei gespannt war kein. Da sagt sie, die Schwestern haben wörtlich zu mir gesagt, wir wissen es. Die Männer müssen das aushalten. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber dieselbe Leute sagen zu mir, du bist nicht in Ordnung. Versteht ihr jetzt Balkensplitter? Das, was die getrieben haben, waren Balken. Wie ich Einstellung habe zu der Sache, ist höchstens ein Splitter gewesen. Um das geht's. Um das geht's in unserem Text. Aber jetzt habe ich viel Praxis, jetzt kommen wir zur Theorie. Römer 14, Vers 3, ganz einfache Sache. Jetzt müssen wir die ganze Bibel auch in der Apostellehre untersuchen. Wo soll ich richten, wo soll ich nicht richten? Wo soll ich beurteilen, wo soll ich nicht beurteilen? Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Wer nicht ist, richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn, und zwar seinem eigenen. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag, ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Und dann sagt er, keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wisst ihr, ich habe meine Geschwister aus anderen Kulturkreisen schon oft irgendwo rüberbringen müssen. Das muss ich ja vorsichtig machen. Was ihr als Gemeinderegel habt, ist nicht biblisch, das ist eure Tradition, die habt ihr mitgebracht. Das ist euer Charakter. Versteht ihr? Ich kam in eine Gemeinde, da sagt der Bruder, er war unzufrieden, ich muss noch was machen. Die rufen, selbst wenn ich eine Lehrverkündigung mache, womit Evangelisation nichts zu tun hat, stehe die hinterher auf und rufe zur Bekehrung auf. Das gehört dazu. Wenn du das nicht machst, bist du nicht sauber. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid. Wisst ihr, und dann gibt es 1000 Fragen, wo hier im Raum steht. Hier sagt er zum Beispiel, es gibt Gewissensfragen. Das ist jetzt eine klare Lehre. Und diese Gewissensfrage hat mit der Schwäche meines Glaubens und mit meiner Stärke zu tun. Mit meinem Gewissen. Jetzt sagt er klipp und klar, das kann ums Essen gehen. Es gibt Leute, die können kein Blutwurst essen. Es gibt Leute, die können vom biblischen Befund her Blutwurst essen. Ich habe das Problem nicht, ich mag sie nicht, von daher wollen wir das gar nicht überlegen. Aber er sagt, und das ist jetzt ganz klar, du darfst, wenn du isst, der andere, der nicht isst, nicht verachten. Und gleichzeitig sagt er, und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst. Wenn du streng bist und sagst, ich esse kein Blutwurst wegen Apostelgeschichte 15. Ihr sollt euch enthalten vom Blut, von Erstickten. Naja, ich sag's mal vorsichtig. Woher weißt du, wenn du zum Metzger gehst und ein bestimmtes Fleisch kaufst, dass das geschächtet ist? So nehme ich auf das, es läuft die Stelle raus. Weißt du auch nicht. Also nochmal. Wenn ich nicht esse, bin ich in der Gefahr zu richten. Wenn ich esse, bin ich in der Gefahr, der andere zu verachten und sage, der ist der Gesetzliche, mit dem will ich nichts zu tun haben. Steht ihr? Das genau ist gemeint mit Matthäus 7,1. Diese Haltung. Der sagt, Tage halte. Der sagt, Sonntag. Entschuldigung. Habe ich Sonntag? Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ich predige, habe sonst Dienste oder sage am Sonntag. Ist das ein Sonntag? Ist das ein Sabbat? Pff. Was ist, wenn ich jetzt hingehe und einfach sage, ich nehme einen anderen Tag? Wenn ich am Sonntag, wie am Arbeitstag, die ganze Zeit da sein muss und präsent sein muss, nehme ich den Montag als Ruhetag. Was würde da dagegen sprechen? Nix. Weil ich muss weder den Sabbat halten, noch irgendeinen Tag. Die Bibel sagt hier, es gibt Leute, die halten jeden Tag gleich. Das steht im Griechischen, jeden Tag. Also, wisst ihr? Und er sagt nochmal klipp und klar, es geht nach dem Gewissen. Der eine kann es und der andere kann es nicht. Wisst ihr, jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Bei den Dingen, wo die Bibel eine ganz klare Aussage macht, da muss ich eine klare Aussage machen und da kann ich richten. Aber bei den Dingen, wo die Bibel das im Gewissen überlässt, Speisevorschriften, Halter von Feiertagen. Wir haben hier eine Entscheidung gefällt in Albstadt. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Die meisten ist ja bekannt. Wir feiern keine Feiertage, auch im Gottesdienst, auch keine Weihnachten, weil der 25. Dezember ist sicher alles, aber nicht der Geburtstag Jesu. Das ist das Fest Sol Invictus, das ist ein hochokkulter Feiertag. Das ist der Feiertag der wiedergebärenden Sonne. der Weihnachtsmann mit dem Tannenbaum, wenn sich die Germaner am Teufel geweiht haben, nämlich Wotan, haben sie eine Tanne vors Haus gesteckt. Wenn der Knecht Ruprecht, das ist ja das Beispiel Weihnachtsmann mit Knecht Ruprecht, wenn er das nachlässt, Knecht Ruprecht ist ein Dämon, sage die ganz klar. Er ist ein Dämon, der Knecht Ruprecht. Wisst ihr, wir haben drum eine Entscheidung gefällt, wir feiern kein Weihnachten. Wir feiern aber nicht nur kein Weihnachten, wir feiern gar keine Feiertage, es sei denn, die Bibel ordnet einen an. Welchen Feiertag ordnet die Bibel an? Was denkt ihr? Nur ein. Pfingsten, genau. Nur Pfingsten. Und den brauche ich nicht feiern, weil er sowieso ein Sonntag ist. Da habe ich sowieso Versammlung. Also wenn jetzt Weihnachten ist, dann machen wir keinen extra Gottesdienst, sondern dann ist halt Weihnachten. Wenn jetzt zum Beispiel Heiligabend ist und es ist Mittwoch, ja, eine Bibelstunde oder Gebetsstunde. Wenn aber der Heiligabend Sonntag ist, dann ist schon morgens Versammlung. Wenn er aber ein Donnerstag ist, dann ist gar nichts. Wisst ihr, das ist alle Tage gleich achten. Dann hat es andere, bei denen ist Weihnachten ungeheuer wichtig. Warum? Weil sie durch Weihnachten, zum Beispiel in Russland, ein Zeugnis aufrichten konnten gegen die gottlosen Kommunisten. Aber wir haben das nie gebraucht. Also kann ich mich an die Bibel halten. Es darf ich nicht sagen, weil du einen Weihnachtsbaum hast, bist du nicht in Ordnung mit Gott. Und der, wo letztendlich Weihnachten feiert, darf zu mir nicht sagen, du bist nicht in Ordnung mit Gott, weil du nicht Weihnachten feierst. Ich habe Leute, die haben die Gemeinde verlassen wegen dieser Frage. Wisst ihr, ihr merkt, wo es hingeht. Die Bibel sagt hier, es gibt Fragen, da musst du das dem Einzelnen überlassen für sein Gewissen. 1. Korinther 4, 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Da steht gar nicht, dass er sie offenbart. Da steht ein Wort, das hat eine riesen Bedeutung, und zwar, da steht Phaneroo. Das bedeutet, es wird einfach sichtbar. Es kommt raus, nämlich im Preisgericht. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Also, wo darf ich nicht richten? Erstens, Speisevorschriften. Zweitens, Feiertage, also Zeremonien. Das nächste, die Einstellung eines Menschen. Ich kann nicht sagen, der ist link, wenn ich keinen hundertprozentigen Beweis habe. Habe ich natürlich einen Beweis, dann ist was anderes. Aber ich darf nicht richten im Sinn von, hat er schon ehrlich vor Gott. Steht ihr? Weil er sich vielleicht anders benimmt wie ich. Und da kommt eine Bibelstelle, die ist nicht auf dem Zettel, aber ich lese uns trotzdem. Klagelieder. Klagelieder ist ein ganz wichtiges Buch, das ist der Jeremia in seiner Zerknirschung. Und er sagt hier etwas, und zwar in Klagelieder 5, Vers 8. Knechte herrschen über uns. Wenn jemand verantwortlich ist in einer Gemeinde, muss er sich an diese biblischen Regeln halten. Wenn jemand selber geknechtet ist, selber nicht frei ist, von dem Jesus nicht befreit wurde und die Bindungen alle weg hat, dann ist die Gefahr, dass er andere knechtet. Ich sage es mal ganz ehrlich, ich möchte wirklich praktisch sein heute Abend. Ich habe etwas festgestellt. Wenn jemand dauernd die ganze Zeit drauf rumreitet, dass nicht zum Beispiel die Frauen ganz sauber angezogen sind, dann geht bei mir eine Alarmglocke hoch. Weil ich nicht nur einmal erlebt habe, dass genau die Leute, die Brüder, die das dauernd bringen, dass die genau an dem Punkt nicht sauber waren. Menschen, die ganz streng waren, ist nachher rausgekommen. Ich könnte euch zwei namhafte Männer sagen, ihr würdet es mir wahrscheinlich nicht mal glauben. Ich weiß drei, ihr würdet wahrscheinlich alle drei kennen. Die haben 10 Jahre teilweise in Ehebruch gelebt, haben vorne ein großes Maul gehabt und sind strenge Leute gewesen. Wisst ihr, ich bin immer ganz vorsichtig und ganz misstrauisch. Da geht bei mir alle Alarmglocken hoch. Wenn jemand an irgendeinem Punkt immer ganz radikal, ganz brutal und immer den Finger draufhebt, wenn er fast kein anderes Thema hat, dann ist bei mir immer Klagelieder 5, 8 im Hinterkopf. Ist er da vielleicht ein Gebundener? Oder sie? Wird drum da so drauf rumgeritten, weil man selber Dreck am Stecker hat? Entschuldigung, der Ausdruck. Ihr versteht? Wisst ihr, er sagt hier nochmal, Gesinnung, Feiertage und die ganzen Dinge, auch Speisevorschriften, ich soll es lassen. Jakobus 4, 11. Man muss die Stelle mal einfach ansehen, ganz nüchtern, um dann selber eine Beurteilung zu finden. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet, und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Da hängt das jetzt ein mosaisches Gesetz auf. Aber die Aussage ist klar, auch in die Lehrbriefe, ich soll nicht verleumden im Sinne von richten. Wisst ihr? Sag's mal vorsichtig. Ich habe Fälle, wo jemand zu mir kommt und sagt, wie beurteilst du den Bruder? Jetzt wird's gefährlich. Ich sage dem dann, ich kenne den Bruder 30 Jahre. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, ich kann ein Urteil fällen. Dieser Mann hat eine Macke. Komma. Aber ich habe auch Macke. Jeder hat eine Macke. Seine Macke ist, dass er an dem Punkt ganz streng ist, dass er an dem Punkt wieder locker ist. Und dann erkläre ich ihm, warum er das ist. Ich sage, das ist seine Prägung, sein Charakter und die Richtung, wo er herkommt. Er kann gar nicht anders. Aber für mich bedeutet seine Einstellung, dass ich mit ihm nicht zusammenarbeiten kann. Aber ich glaube, dass ein ehrlicher Mann ist vor Gott. Geht es? Er ist ein ehrlicher Mann vor Gott und er dient Gott, das bestreite ich nicht. Aber ich kann nicht mit ihm zusammenarbeiten, weil er eine Prägung hat, die ich für gefährlich halte. Kann der trotzdem ehrlich sein? Ja. Es gab bei jedem von uns Zeiten, wo wir ehrlich Gott gedient haben und trotzdem nicht in Ordnung waren, oder? Ich habe Gott einmal so ehrlich gedient, wie ich es noch nie in meinem Leben vorher getan habe. Ich war so gesetzlich, wenn mich mein Chef mit der Jacke gestreift hat, dann saß ich 2 Stunden im Geschäft, habe nichts mehr geschafft. Wisst ihr warum? Ich habe 2 Stunden nur überlegt, ob ich mich jetzt bei ihm entschuldigen soll. Ich war krankhaft, war aber ehrlich vor Gott. Da hat, jetzt kann man streiten. Ich sage es einmal, 14 Jahre Minimum gebraucht, dass man das ausgetrieben hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt muss ich doch dem Bruder auch ein bisschen Zeit lassen, dass der Herr ihm austreibt, oder? Oder ich muss ihm sogar zugestehen, dass ich es vielleicht auch extrem sehe. Und ich vielleicht auch reformbedürftig bin und ich auch zuerst vom Herrn prüfen muss. Bei dem Bruder konnte ich es ohne jede Einschränkung sagen. Wir können ehrlich beurteilen, wenn wir sicher sind, dass ich nichts gegen genau den habe. Versteht ihr das Problem? Wenn ich was gegen den oder die habe, kann sein, dass meine Beurteilung nicht sauber ist, weil ich nicht vom Herrn zuerst geguckt habe, ob ich nicht selber einen Balken habe. Oder weil ich vielleicht nicht ehrlich bin vor Gott und nicht zugebe, dass ich einen Balken übersehe und dann als Alibi am anderen seinen Splitter suche. Wisst ihr, das Ganze, unser ganzes Thema richtet nicht, hat mit dem zu tun, was der Herr Jesus aufzeigt, ob ein Splitter in meinem Auge ist oder keiner. Wenn du aber jetzt sicher bist, dass du keinen Balken hast, aber dir auch bewusst bist, dass du Schlagseite hast. Habe ich auch, hat jeder. Bloß ich glaube, dass meine Schlagseite schon noch im biblischen Bereich sich bewegt. Dazu habe ich zu viele Feinde. Wisst ihr, meine Feinde würden mir alles sagen, was nicht sauber ist. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Wenn schon aus eigenen Reihen Vorwürfe gekommen sind, habe ich gesagt, Brüder, es tut mir leid, das kann ich nicht annehmen. Meine Todfeinde, Anführungszeichen, Todfeinde, also es sind keine Todfeinde, aber die mich bitterböse nicht mögen, die hätten mir das, wenn das so wäre, so um die Löffel geschlagen, dass ich nicht mehr wüsste, wie ich hieß. Haben sie nicht gemacht. Ein Bruder, mit dem ich mich wirklich auch überregional, wir haben die Klinge gekreuzt, er sagt wörtlich zu mir, Karl Hermann, ich habe ihn in dem Sinn gerichtet, dass ich ihn öffentlich gestellt habe und gesagt habe, was du tust, ist nicht in Ordnung. Dann kam er zu mir hinterher, hat sich entschuldigt, hat in seiner Bewegung eine Ehrerklärung für mich abgegeben, hat das alles in Ordnung gebracht und dann sagt er am Schluss zu mir, aber wir zwei passen nicht zusammen. Guck, jetzt geh du dein geistlicher Weg und ich gehe mein geistlicher Weg, lass uns Brüder sein. Es war wunderbar. Ich habe gesagt, okay. Aber dann kam der Mördersatz am Schluss. Vielleicht stellt sich am Schluss raus, wenn der Herr uns beurteilt, dass du recht hattest. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann wäre ich aber vorsichtig geworden. Da ist doch schon Verdacht vom Balken, oder? Also ich sage es nochmal. Richter darf man über bestimmte Dinge grundsätzlich nicht. Ich darf einen anderen nie verleumden, wenn ich nicht 100%ige Beweise habe. Also ich darf nicht sagen, ja, der kommt mir nicht sauber vor. Wisst ihr, ich darf auch nicht sagen, der steht nicht richtig vor Gott. Ich hatte mal einen Fall, da haben wir mich angeklagt, weil ich jemanden nicht unter Gemeindezug gestellt habe, weil er angeblich Ehebruch begangen hat. Ich habe den seelsorgerlich begleitet. Ich habe gewusst, dass er nicht Ehebruch begangen hat. Hat er nicht. Und dann muss ich mich die ganze Zeit verteidigen, warum ich der andere nicht abschieße. Entschuldigung. Ihr seht, was für ein kitzeliges Problem ist. Wisst ihr, es kommen Leute, wen lasse ich zum Abendmahl zu? Da kommt das Nächste. Wenn ich zu jemandem sage, du darfst nicht zum Abendmahl, habe ich ihn gerichtet. Ist euch das klar? Ich habe heute jemand gesagt, hat mich angerufen, dann hat er gefragt, 9.15 Uhr, kann ich da schon kommen mit meiner Frau? Dann sage ich, wenn jemand mir bezeugt, dass er wiedergeboren ist, ein Gotteskind, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht in Sünde lebt, dann kann er als Gast zum Abendmahl dazu. Es gibt Kreise, da darfst du nicht zum Abendmahl, wenn du nicht vorher geprüft wurdest. Steht aber nicht in der Bibel, sondern steht, dass jeder prüfe sich selbst. Wisst ihr, und das sind so Dinge, wo man ganz einfach sich an die Bibel halten muss, dann ist man nicht in der Gefahr, dass man richtet. Also Verleumdung ganz gefährlich. Verleumdung heißt ganz einfach, ich richte, beurteile etwas und verurteile jemanden, sagt zum Beispiel, das ist ein Sektierer, das ist ein Irrlehrer, der ist nicht in Ordnung, der geht verloren, ohne hundertprozentige Beweise zu haben. Das ist Verleumdung. Das ist Verleumdung. Kolosser 2,16. Auch interessant. So lasst euch von niemand richten. Jetzt ist passiv. Was lasse ich mir gefallen? Wegen Speise oder Trank, wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate. Das ist doch Römer 14, oder? Zu mir kam ein Mann, der von Adventisten, von Sabbatisten beeinflusst war. Ich habe ihm dann eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, wenn ich von den 10 Gebote 9 halte, komme ich in den Himmel? Sagt er, ja. Dann sagt, wenn ich bloß 4 halte, gehe ich verloren, sagt er, ja. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, völliger Unsinn, haben mir erklärt, wie Erlösung funktioniert. Ich werde gerettet durch Jesu Blut und nicht durch das Halten von Gebote. Aber das ist genau das, man kann richten, da sagt man, zum Beispiel die Adventisten sind drum eine Sekte, darf ich es mal so deutlich sagen, früher haben wir immer gesagt, es sind Sekte, weil, ich sage nicht alle, aber der Grundtrend geht dazu, sie glauben ja an diese Engelsbotschaft davor. Auch von dem, was die Ellen G. White gelehrt hat. Und sie glauben, teilweise gute Leute, die sonst hervorragend predigen, sagen, der Sonntag ist das Mahlzeichen des Tieres. Wenn du statt der Sabbat den Sonntag hältst, hast du das Mahlzeichen des Tieres angenommen und gehst verloren. Das ist das Zeichen von der Sekte. Ich gehe nicht in die Hölle oder in den Himmel, weil meine Stellung zum Herr Jesus gut oder schlecht ist, weil ich die Erlösung angenommen habe, sondern weil ich einen Feiertag halte. Wisst ihr? Da habe ich dann auch keine Hemmung, so jemand zu sagen, jetzt richte ich dich. Mit dieser Haltung gehst du verloren, weil du nämlich die Erlösung nicht kennst. Oder weil du die Erlösung falsch erwendest. Wisst ihr? Jakobus 2,4. Jakobus ist ein wichtiger Brief auch für die Dinge. Wobei ich ja auch vorsichtig bin. Gell? Wenn er wirklich gerettet ist und da bloß hängt, geht er natürlich auch nicht verloren, wenn er da Jesus als wichtigste ansieht. Würdet ihr da nicht Unterschiede machen? Da geht es darum, wie man sitzt und nach verwerflichen Grundsätzen richten. Also er sagt hier, macht Unterschiede. Ist ganz einfach. Jetzt kommt der Herr Bürgermeister rein. Wisst ihr, wer jetzt reinkommt? Ist ja klar, wer reinkommt. Oder machen wir es besser? Der Bundespräsident kommt. Wer kommt jetzt? Ein erlösungsbedürftiger Sünder. In der Gemeinde Jesu gilt, laut Römer 2, kein Anseher der Person. Der sitzt genauso hinter der letzten Reihe wie jeder andere, der spät kommt, sind bloß nur 2 Plätze frei. In dem Moment, wie ich aufstehe und beurteile, also richte, das ist ein großer, und dann vorgehe und sage, lieber Herr, sowieso kommen Sie vor in die erste Reihe, habe ich gegen Jakobus 2 mich versündigt. Das ist auch ein Richten, das völlig falsch ist. Steht ihr? Kein Anseher der Person. Ich kann nachher hinter zu ihm hingehen und sagen, oh, es freut mich, dass Sie zu uns kommen. Kann mit ihm reden. Wenn er fragt, was seid ihr für Leute, erkläre ich ihm die Erlösung. Aber ich behandle ihn nicht anders wie ein Normaler. Das ist auch Richten. Mir hat jetzt jemand gesagt, hat mich geschockt, ich kenne den Bruder. Ist ein armer Mensch. Er hat jetzt zu mir gesagt, weißt du, ich habe mit ihm Probleme. Warum? Er ist verantwortlich für eine Gemeinde. Er geht immer nur um Zug die Witwe, die Geld haben. Wenn jemand zu mir kommt, dann spielt es keine Rolle, ob er arm ist, ob er reich ist, ob er gescheit ist. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob er nicht gescheit ist, ob er mir sympathisch ist, unsympathisch ist. Wenn jemand kommt, geistlich was will, dann bin ich ein unnützer Knecht, der das tun muss, was der Herr will. Versteht ihr? Das alles ist richten. Richter ist nicht nur zu sagen, der ist verloren oder der hat eine Irrlehre. Richter geht auch in die Bereiche rein. Versteht ihr jetzt, wo wir das Richten so genau untersuchen müssen? Wo wir das biblische Wort haben mit so viel Bedeutungen, wo die Bibel da so viel Sache sagt. Aber es gibt einen Punkt, da müssen wir knallhart richten, da müssen wir nicht nur richten, da müssen wir handeln. 1. Korinther 5, 12, ich habe ja vorher schon gelesen. Da sagt die Bibel nämlich was ganz Einfaches, da geht es um Unzuchtsünde. Sünde, die die Bibel ganz genau benennt. Ich lese schon ab 11. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt. Und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen, also kein Abendmahl, auch nicht einladen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind, also die in der Gemeinde? Die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Wisst ihr, was heißt? Wenn solche Dinge auftreten, brauche ich nicht zu meinem Nachbar sagen, mit dir rede ich nicht, weil du bist ein Säufer. Versteht ihr? Mit dir rede ich nicht, du bist ein Ehebrecher. Nein, das ist ein Weltmensch. Du hast hier deine Frau verlassen, hast eine andere geheiratet, du hast deine Kinder geschlagen. Dem muss ich sagen, jeder ist verloren, auch du bist verloren, du brauchst Jesus. Den bringe ich der Herr Jesus. Aber wenn er sich bekehrt und es tut, dann hole ich ihn und sage, ich habe gehört, du willst deine Frau verlassen. Ich habe gehört, du schlägst deine Kinder. Ich habe gehört, du trinkst. Hiermit, Matthäus 18, unter vier Augen, ich verwarne dich. Ich helfe dir seelsorgerlich, aber du musst es lassen. Wenn du es nicht lässt, dann müssen wir dich unter Gemeindezucht stellen. Wenn es dann nicht lässt, dann kommt ein zweiter Zeuge. Dann nehme ich einen zweiten Ältesten dazu. Oder ein Bruder oder Schwester aus der Gemeinde, die Zeuge ist, die das weiß. Nehme ich auch dazu. Wenn es wieder nichts nützt, sage ich es vor der Gemeinde und damit steht er unter Gemeindezucht. Das ist der biblische Weg. Bei solchen Dingen, aber nicht bei anderen Dingen. Wisst ihr, ich sage es mal ganz vorsichtig. Bei den Medien. Zuerst haben wir gesagt, wer eine Zeitung hat, ist gottlos, ist abgefallen. Dann haben wir gesagt, wer ein Radio hat, ist gottlos, ist abgefallen. Dann haben wir gesagt, wer einen Fernseher hat, ist gottlos, ist abgefallen. Dann haben wir gesagt, wer einen Computer hat, ist gottlos, ist abgefallen. Jetzt sind wir schon so weit, dass man sagt, wer ein Smartphone hat und daran gebunden ist, ist abgefallen. Ja, ich kann euch was sagen, ich bin kein Prophet, aber ich prophezeie euch etwas. Das nächste Medium kommt, ist nur Frage der Zeit. Ich sage den Leuten immer was ganz anderes. Ich frage dich gar nicht, was hast du? Ich frage sie, kannst du mit dem, was du hast, völlig umgehen? Wenn derjenige sagt, ja, dann sage ich Amen. Wenn er sagt, ich kann nicht mit umgehen, sage ich rauswerfen. Das muss kein Radio sein, das muss keine Zeitung sein, das muss kein Fernseher sein, das muss kein Computer sein, das muss kein Smartphone sein, das kann ein Buch sein, das kann alles sein. Das, was du nicht kontrollieren kannst, musst du wegtun. Wenn du es kontrollieren kannst, Amen. Versteht ihr? Und das ist der Unterschied. Wenn ich aber jetzt was kontrollieren kann und der andere nicht, wenn der es nicht kontrollieren kann, sieht, dass ich es kontrolliere und zu mir dann sagt, du bist nicht in Ordnung, mich richtet, versündigt er sich. Wenn ich hingehe und den verachte, weil er es nicht kontrolliert, versündigt mich. Wisst ihr? Römer 14 ist ein Grundsatz. Also ich muss hier keusch sein vor Gott und beurteilen, wie ist das? 1. Korinther 6, 1. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, statt bei den Heiligen? Das ist das Verbot für einen Gläubiger, vor Gericht zu gehen. Ausnahme. Wenn ich, wie der Paulus in Apostelgeschichte 16, die Obrigkeit brauche, um Schlimmes zu verhindern. Also ich habe einen Bruder gehabt, einen Leiter einer Gemeinde, dem sein Bruder hat das ganze Vermögen versoffen. Aber absolut, es war ein Trinker. Und der war drauf und dran, auch das Erbe, das gemeinsame Erbe, wenn sie ja mehrere sind, auch alles kaputt zu machen. Dann ist der Mann hingegangen und hat praktisch eine richterliche Entscheidung erwirkt, dass er für den nicht haftet. Das ist in Ordnung, sowas zu machen. Aber ich darf nicht hingehen wegen einer Kleinigkeit, wegen irgendwas, wegen einem Erbstreit oder irgendwas, darf hingehen und vor Gericht mit demjenigen streiten, ihn anzeigen und mit ihm streiten. Entweder streitet Gott für mich oder ich muss die Finger davon lassen. Aber man kann das nicht generell sagen, man muss den Einzelfall prüfen. Wenn aber jetzt sowas ist bei einem Erbfall, wo andere, mich würde es nicht so hart treffen, aber andere würde es furchtbar treffen und die werden geschädigt, dann kann es sein, dass ich sogar vor Gericht gehen muss. Was ich auf jeden Fall vor Gericht nicht darf, ist schwören, sagt die Bibel ganz klar. Wisst ihr, man kann diese Frage nicht mit Ja und Nein beantworten, sowohl als auch, muss es immer vor Gott klären. Matthäus 19, 28. Wir kommen also in Matthäus dann später nochmal auf diese Frage, die der Jesus hier so eindeutig beantwortet. Er sagt, es geht um den Balken und um den Splitter. Und hier kommt etwas. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, müssen wir gucken, wie das Wort Wiedergeburt benutzt wird. Wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, da wird Wiedergeburt nämlich für das tausendjährige Reich benutzt, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also wenn ihr die Bibelstelle erguckt, es gibt die Tatsache, dass Gläubige hier die 12 Stämme Israels richten werden. Matthäus 19, 28, Engel. 1. Korinther 6, 2, die Welt. 1. Korinther 6, 3, Israel. Ihr könnt es nachlesen. Das heißt, wir haben Dinge, wo wir später richten werden. Das heißt, ich sage es mal als ganz einfache Merksache, überall, wo die Bibel sagt, ich soll richten, 1. Korinther 5, 13, muss ich richten. Weil ich später sowieso unter dem Befehl Gottes richten will. Also ein Gläubiger kann richten und soll richten, aber es gibt Dinge, wo er nicht richten soll. Zum Beispiel die Gesinnung vom anderen. Ich soll nicht richten und beurteilen, wenn ich sage, der kommt mir vor, als wäre er nicht sauber. Ich verleumde ihn, obwohl ich keinen Beweis habe. Oder Feiertage oder Essensvorschriften, da geht's nicht. Römer 2,16. Ich denke, man muss da immer schön das Gesamte, auch der gesamte Lehrbefund, der gesamte Bibel im Auge haben. Und dann kriegt man langsam raus, was man soll und nicht soll. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Die Bibel sagt, du darfst halt nicht richten, weil die Gesinnung, meine Einstellung, die wird Gott im Preisgericht richten. Versteht ihr? Woher weißt du, wenn jemand ganz vollmächtig predigt, dass er das nicht macht, um eigene Ehre zu haben? Woher weißt du das? Woher wisst ihr das? Siehst du doch nicht. Du siehst doch dem sein Herz nicht. Wenn der eine Gnadegabe hat, die wirkt, ob der hochmütig oder demütig ist, das ist ja das Furchtbare für den Zuhörer. Das kann noch so vollmächtig sein. Du nimmst es dann als das Rede Gottes. Aber das sagt nichts, wie der, wo es gesagt hat, steht. Der kann nur ein Werkzeug sein und kann in dem Moment vor Gott nicht in Ordnung sein. Die Gnadegabe wirkt trotzdem. Das ist einfach Fakt. Das musst du beachten. Beurteile einen Mann nie aufgrund von dem, was er predigt, sondern du musst ihn beurteilen auf dem, was er ist, wie er handelt, was er tut. Versteht ihr? Ich habe Leute gehabt, die haben hervorragend gepredigt und waren nicht in Ordnung mit Gott. Das lässt Gott eine Weile zu und dann kommt das Gericht, dann wird es offenbar, gell? Dann kommt es raus. Manchmal verstehe ich nicht, wieso es so geht. Ein Evangelist evangelisiert 10 Jahre und lebt in den 10 Jahren im Ehebruch. Das verstehe ich da nicht. Das muss ich Gott überlassen, warum er das zugelassen hat. Aber wieso, lasst euch nicht täuschen von dem, was ein Mensch sagt. Ich habe schon gesagt, das ist aber kein Spaß. Wenn ich in eine Gemeinde komme und ich bin Jahre nicht da gewesen, dann ist es legitim, wenn ich die frage, ja, ich habe mich jetzt wieder eingeladen. Ganz ehrlich, woher wisst ihr, dass ich noch sauber bin? Ich habe einen Bruder, da habe ich kein Problem, dem beim Prediger zuzuhören, aber ich weiß, dass er einen Punkt völlig die Tür aufgemacht hat. Es gibt eine Katastrophe. Wissen Sie, das ist gar nicht falsch, wenn man jemanden mal fragt, stehst du noch richtig? Apostelgeschichte 17, 31. Gott gebietet allen Menschen überall, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis, die Ökumene, in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr Jesus wird alles richten, bei jedem von uns, auch die Gesinnung. Du musst einen anderen Gläubiger richten, wenn er in Sünde lebt. Du musst einen anderen Gläubiger richten, da bist du dazu aufgefordert, wenn er bestimmte Dinge tut, die einen Schaden anrichten, die offensichtbar sind, die die Gemeinde schädigen. Oder wenn er sich an dir versündigt, da musst du allerdings 3 Wege gehen. 4 Augen, ein Zeuge und dann die Gemeinde. Aber wenn das offensichtlich ist, dann musst du ihn richten. Aber du kannst seine Gesinnung nicht richten, du kannst ihn nicht grundsätzlich richten, weil Römer 14, 10, Wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Rechenschaft Gott ablegen müssen oder geben. Versteht ihr? Bestimmte Dinge muss Gott richten. Warum sagt die Bibel im Epheserbrief, vergebt einander und ertraget einander, so wie Gott uns vergeben und uns ertragen hat. Ich sage es in meinen Worten. Manche Dinge muss einfach reich halt so. Aber sobald Sünde wird, wisst ihr, die Frage ist nur beim Richter, hat es eine Grenze überschritten oder nicht? Ist es dem Toleranzbereich, wo die Bibel sagt, tolerant, musst du es ertragen. Was machst du mit jemandem, der dauernd falsch singt? Ja, ihr lacht. Es gibt Leute, die singen so falsch, dass du Zahnweh kriegst. Kennt ihr das? Ist Fakt. Jetzt sitzt du ausgerechnet meistens neben demjenigen, du musst wegsitzen. Aber du darfst jetzt nicht lügen und sagen, oh, ich sitze jetzt hintere wegen der Luft. Da ist bessere Luft. Du musst dann ganz ehrlich nichts sagen. Versteht ihr? Wenn du nämlich zu dem sagst, ich sitze hintere, weil du falsch singst, dann hast du geistlich wieder eine Bombe gezündet, was gar nicht nötig war. Du musst sagen, oh, du, mir ist innerlich, ich sitze jetzt mal hintere. Stimmt ja, dir ist innerlich so. Der braucht gar nicht wissen, wegen ihm oder wegen ihr. Ist das solche Sache? Wenn der andere jetzt aber sagt, der sitzt nach hinten, weil er was gegen mich hat, dann richtet er dich. Sünde. Du musst es ertragen, du musst bestimmte Dinge musst ertragen. Naja, wisst ihr, warum du es ertragen musst? Ich sage es mal ganz vorsichtig. Die anderen müssen dich ja auch ertragen. Mir ist das mal klar geworden, dass man mich auch ertragen muss. Schwester zu mir gesagt, ich wollte dich nicht jeden Sonntag hören. Da wollte ich zuerst beleidigt sein, dann haben wir uns überlegt und gesagt, ja, du hast recht. Eigentlich hast du recht. Ich will mich selber nicht immer hören, versteht ihr? 1. Petrus 4,17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wisst ihr, er richtet schon vor dem Preisgericht und er lässt manche Dinge offenbar werden. Wenn ich jetzt glaube, dass der Herr das tut und einfach sage, Herr Jesus, ich richte die Sache nicht, es ist keine Sünde, ich muss sie nicht richten, aber es ärgert mich, jetzt überlasse ich es dir, du wirst richten. Hebräer 13,4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Das steht im griechischen Wort, wir haben es in der Schlachter in Fußnote, da steht eigentlich die Hochzeit. Damit meint die Bibel, man muss heiraten, wenn man zusammenleben will. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt, die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Wisst ihr, es geht nicht. Zum Beispiel manche Gemeinde, man hat Folgendes, die fragen die Leute aus, was bei ihnen ehemäßig läuft. Das ist Sauerei. Ich habe mal ein Ehegespräch führen müssen mit einer anderen Gemeinde. Da saß der Mann vor uns, die Frau vor ihnen. Jetzt sitzen die vor uns, der andere Älteste, der war völlig verderbt, das hat sich nachher herausgestellt, sagt der eiskalt zu dem Pärchen, was habt ihr gemacht vor der Ehe? Wart ihr sauber? Entschuldigung, es geht denen nichts an. Es geht denen nichts an. Es steht nirgends in der Bibel, dass ich das richten muss. Nur wenn ich weiß, dass die zusammengelebt haben, dann muss ich mir überlegen, ob ich die überhaupt traue. Steht da, nur ich sage, habt ihr Buße drüber getan? Dann traue ich euch vielleicht, wenn nicht, nein. Aber die bloß so aus Laune raus auszufragen, das ist Sünde. Und jetzt 1. Korinther 5,1. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer seines Vaters Frau hat. Und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, jetzt blättert euch sogar noch auf, das müsst ihr richten. Da geht sogar so weit, dass in Vers 4 sagt, dem Betreffenden im Namen des Herrn Jesus Christus, praktisch dem Teufel zu übergeben. Das ist doch das Schlimmste vom Richter, oder? Dass du so jemandem Teufel übergibst, dass du sagst, schau, ich gebe ihn jetzt dahin, du kannst jetzt mit ihm machen, was du willst, jetzt soll er voll das Gericht des Teufels fallen. Merkt ihr, das ist deine Ebene vom Gericht. Da musst du das tausendmal überlegen, ob du sowas machst. Ich habe es noch nie gemacht. Ich hatte nie die Freiheit, sowas zu tun. Wisst ihr? Und da kommt natürlich Offenbarung 2,5, dass der Leuchter einer Gemeinde weggestoßen wird. Das macht dann der Herr. Er richtet auch Gemeinde. Oder, dass man aus dem Buch des Lebens gestrichen wird. Wisst ihr? Das macht aber der Herr, nicht wir. Und dann sind wir beim Abendmahl, das ist ganz wichtig. 1. Korinther 11,31. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Werden wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Wisst ihr, ich muss beim Abendmahl nicht dauernd hingehen und mein Hirn auspressen, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich gehe einfach daher. Ich habe jetzt keine bewusste Sünde. Ich bin mir jetzt gar keiner bewussten Sünde bewusst. Ich könnte jetzt Abendmahl nehmen. Aber es könnte jetzt sein, wenn ich heute Abend im Bett liege, dass der Herr plötzlich anfängt, durch den Heiligen Geist in meinem Herzen zu wirken und mir vielleicht kurz vorm Einschlafen sagt, die Bemerkung hätte ich auch nicht machen müssen. Wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab, sagt Sprüche. Dann gehe ich zum Jesus und sage, Herr, vergib, hier bin ich einfach, wie ich bin, vergib mir. Ich könnte in der nächsten Sekunde das Abendmahl nehmen. Wenn mir sowas vom Abendmahl einfällt, gehe ich zum Jesus und sage, Herr, ja, an dem Punkt war ich nicht in Ordnung, vergib mir. Wenn der Herr zu mir sagt, vom Abendmahl, mit dem einen Bruder bist du nicht in Frieden, dann sage ich, Herr, ja, wenn ich es einsehe, sage ich, ich bitte dich um Vergebung und ich verspreche es, ich gehe sofort nach der Versammlung oder nach dem Brotbrecher oder nach der Versammlung nachher zu ihm und entschuldige mich oder bringe es in Ordnung. Dann kann ich es Abendmahl nehmen. Wenn es aber nicht ist und ich nicht bereit bin, etwas in Ordnung zu bringen oder einen Groll habe, dann muss ich mich selber richten, dann darf ich es Abendmahl nicht nehmen. Versteht ihr? Dann muss ich mich selber richten. Jetzt kommt das Schwierigste von diesem Abend. Wie soll ich sowas zusammenfassen? Versteht ihr? Richten ist generell in manchen Bereichen, wo der Jesus sagt, völlig falsch. Wenn ich nämlich einen Balken im eigenen Auge habe und nicht sauber bin, dann ist Richter völlig falsch. Dann interessiert auch nicht mehr, was der andere hat. Wisst ihr, wenn ich mein Leben nicht in Ordnung habe, brauche ich nicht zum anderen sagen, bringt es in Ordnung. Ich muss mich zuerst mal hier sauber haben. Ich darf auch nicht richten, selbst wenn ich völlig in Ordnung bin mit Gott, über Feiertage, über bestimmte Speisevorschriften, über Gesinnungen eines anderen Gläubigen, wenn ich keinen Beweis habe. Guck, mir ist passiert, einfach um das noch als Beispiel zu zeigen, es gibt einen Prediger, dem ich nicht traue, weil er früher in einer schlimmen Richtung war und ganz frommer Mann ist und alles wunderbar ist, ich traue ihm trotzdem nicht. Irgendwie konnte ich sagen, warum. Dann fragt mich ausgerechnet ein Mann, wenn ich wusste, wie einfältig der ist, das ist sogar ein Bürgermeister gewesen, ich denke, der hat hohes Niveau, fragt er mich, wie siehst du den Prediger? Und ich sage ihm, ist kalt ehrlich, wie ich ihn sehe, in der Hoffnung, dass der vernünftig reagiert. Dann geht er zu dem hin und sagt, ich habe den Karl Hermann gefragt, wie er dich sieht. Schau, so weit war mit der Erzähler, ging es mir kalte Buckel runter, ich wusste, jetzt kommt was furchtbar. Dann sagt er, der Karl Hermann hat gesagt, er weiß nicht, wie er die einordnen soll, du seist für ihn nicht durchsichtig. Also er kann dir kein gutes, kein schlechtes Zeugnis geben, er weiß nicht, wie du stehst. Von dem Moment hat der Bruder mich gemieden wie die Pest. Ja klar. Aber ich muss mich nicht entschuldigen, ich habe anderen die Wahrheit gesagt. Wisst ihr, was sich jetzt rausgestellt hat? Dass ich recht habe. Jetzt schafft er nämlich mich genau für denen zusammen, wo ich Angst hatte, dass er sich nicht getrennt hat. Genau jetzt schafft er wieder mit ihnen zusammen. Also ich hatte sogar recht. Aber ihr versteht, von seiner Gesinnung her durfte ich nicht sagen, er ist nicht in Ordnung. Ich musste sagen, ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht beurteilen. Kannst du mir ein gutes Zeugnis geben? Nein, weil ich weiß es nicht. Ich sage nicht als Verleumdung, der ist nicht sauber. Ich sage, ich weiß es nicht. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Ich glaube, an dem Punkt haben wir uns alle schon unendlich versündigt. Oder? Und jetzt noch gilt, was die Bergpredigt sagt, dass bereits ein Gedanke Sünde ist. Ich sage lieber nicht, was ich manchmal denke. Mister, und da darf ich nicht richten. Also nochmal. Überall, wenn ich selber einen Biker habe, zuerst in Ordnung bringen, nicht Richter, nicht andere beurteilen. Und bei den Dingen, wenn es um Gesinnung geht, das ist nicht offensichtlich, nicht Richter. Wenn ich aber etwas sehe, 1. Korinther 5, was Sünde ist, und ich kann es feststellen, oder wenn ich jemanden dabei erwische, das ganz offensichtlich ist, dann muss ich ihn richten. Dann muss ich ihn verwarnen. Ich muss notfalls, wenn er nicht einsichtig ist, unter Zeugen verwarnen, Matthäus 18. Ich muss ihn, wenn das auch nichts nützt, vor der Gemeinde hier, dann unter Gemeindezuchtsteller, ich muss ihn vom Abendmahl ausschließen. Haben wir bisher dreimal gemacht. Zweimal öffentlich, einmal heimlich. Da, wo wir es heimlich gemacht haben, haben wir der Gemeinde gar nicht gesagt. Wir sind zu demjenigen, war Mann, Frau hin, haben gesagt, wir glauben, dass er nicht wieder geboren sein wurde, nicht mehr, dass er zum Abendmahl kommt. Ganz so Sachen laufen hinter die Kulisse, das merkt man gar nicht. Sagen, oh, die Albstädter sind lasch. Vielleicht schon manchmal, aber nicht so. Wenn es so offensichtlich ist, dann treten wir auf. Wisst ihr, was der Nichtbruder dann zu mir gesagt hat? Ja, Ja, das ist richtig. Er hat zugegeben, dass er das macht. Hat er gesagt, aber der ist habgierig. Jemand der Gemeinde. Ja, Entschuldigung. Versteht ihr? Ich muss, egal ob mein Allseher spielt ja keine Rolle. Ich muss, wenn Sünde da ist, richten. Und ich muss, wenn die Sünde so ist, dass sie die Gemeinde gefährdet, muss ich denjenigen hinaustun. Ich habe zwei meiner Mitarbeiter hinaustun müssen. Das waren meine Mitarbeiter. Was denkt ihr, wie ich seither für Mitarbeit bete? Ausgerechnet die zwei, die mir zugeschafft haben, genau die zwei sind in den Ehebruch gefallen. Versteht ihr? Da muss ich richten. Ich muss hier klären, bis es sauber ist. Sonst beschmutze ich die Gemeinde, wenn ich das laufen lasse. Ich habe jetzt einen Fall, wo jemand ein Pärchen traut, wo er ein Ehebrecher ist. Ja, Entschuldigung. Und da haben die Gläubigen, die ernst zu nehmen sind, die gehen da immer noch hin. Wenn das eine Gemeindeleitung macht, dann müsst ihr die Gemeinde verlassen. Ist das klar? Geht nicht. Muss man verlassen. Weil dann stößt der harte Leuchter dieser Gemeinde weg. Das geht nicht. Ihr müsst denjenigen völlig verwarnen, der hier verantwortlich ist. Wenn er es nicht tut, müsst ihr die Gemeinde verlassen. Also müsst ihr ihn zuerst verwarnen, das klar ist. Also seht, das ist doch ein Zeitfenster, oder? Was sind jetzt die wichtigsten Dinge? Wisst ihr, wenn man mal den Text schließt, der Jesus sagt praktisch, es gibt ein Kriterium. Das ist bei ihm hier das Entscheidende. Du sollst nicht richten, dass du nicht gerichtet werdest. Du wirst mit genau dem gleichen Gericht, wirst du nämlich gerichtet, du wirst mit dem Maß gemessen, was du selber erwähnst, also dein Tun. Und dann sagt er, pass auf, dass du kein Balken in deinem Auge hast. Das Wichtigste ist, du darfst kein Balken haben. Du musst in Ordnung sein vor Gott. Es gibt Leute, die sehen alles, jeden Fehler. Aber die eigenen sehen sie nicht. Du musst also sagen, Herr, wie siehst du mich? Das ist ein gefährliches Gebet, das ist das klar. Wie siehst du mich? Aber das beste Gebet, das es gibt. Und dann, wenn ich sicher bin, dass ich keinen Balken habe und sehe, dass derjenige irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist, dann darf ich ihn auch anreden wegen seinem Splitter. Aber nicht, solange ich den Balken habe. Das heißt, das Wichtigste ist, ich muss in Ordnung sein mit Gott und Menschen. Ich muss bibelfest sein. Ich muss nämlich wissen, dass ich laut 1. Korinther 5 denjenigen richten muss. Ich muss wissen, nach Jakobus, nach der ganzen Stelle, wo ich richten darf. Also, wisst ihr, wenn jemand von der Bibel keine Ahnung hat, dann soll er lieber die Finger weglassen. Wenn ein Gläubiger nicht sicher ist, dass er wirklich die Bibel kennt, dann soll er hier auch lieber mal seine Finger weglassen. Es sei denn, es ist ein offener Fall von Sünde. Dann braucht er nicht überlegen. Dann muss er handeln. Und wer muss handeln? Immer der, der es zuerst sieht. Wisst ihr, da bist du am dransten. Der, wo hört, dass ein Gelübde getan wird, der ist in der Verantwortung laut Bibel. Und der, der sieht, oder hört oder mitkriegt, muss handeln. Ja, wisst ihr, was heißt? Es braucht für diesen Punkt der Nachfolge hochkarätig Qualität. Bei mir selber. Ich muss gucken, dass ich selber mit Gott in Ordnung bin. Ich muss gucken, dass ich selber biblisch weiß, wo ich richten soll und nicht richten soll. Wisst ihr, was ich in so einem Fall mache? Ich nehme eine Konkordanz, schreibe das Wort richten raus. Braucht ihr nicht, habt ihr hier, wo das Wort steht. Könnt ihr nachgucken. Dann musst du alle die Stelle lesen. Dann weißt du ganz genau, wo du richten musst, wo du richten sollst, wo du richten darfst oder was völlig verboten ist, dass du richtest. Wisst ihr, wenn dann ich sage, das ist nicht in Ordnung und die Leute kommen, oh, richte den, ich muss sagen, Entschuldigung. Ich bin der älteste Gemeinde, ich muss bestimmte Sachen beurteilen, ich muss sie richten. Wenn ich sie sicher weiß, muss ich sagen, so nicht. Wisst ihr? Gar keine Frage. Aber, Ältester, Nicht-Ältester, jeder Gläubige muss sich hier an die Regeln halten. Wisst ihr, und der Jesus macht das wunderbar. Er sagt eigentlich, hier in der ganzen Lehre, wenn du nicht willst, dass du auch zu Unrecht gerichtet wirst, dann guck fälligst, dass du keinen Balken hast. Dann bist du auch überhaupt erst in der Lage, das ist nämlich die Quintessenz in dem Vers 5, du bist überhaupt erst in der Lage zu beurteilen, ob der andere einen Splitter hat, wenn du selber in Ordnung bist. Wenn du selber nicht in Ordnung bist, kannst du gar nicht beurteilen, ob der ein Splitter. Wisst ihr, wenn ich das lese, dann muss ich sagen, Herr, damit, mit dieser ganzen Lehre der Bergpredigt, treibt es mich zu dir. Wisst ihr, da muss ich zum Jesus gehen, Herr, weißt du zwischen uns zwei. Sicher auch ist wieder nötig, das Blut Jesu, dass du mich reinigst, wo ich falsch gerichtet habe, wo ich verleumdet habe, wo ich nicht in Ordnung war, vergib mir, reinig mich, dass ich weiß bin, wie ein weißes Blatt. Jetzt hilf mir, mich selber zu beurteilen, was ist mit meinem Balken. Wenn der Text zu dem führt, dass jeder von uns das macht vom Herrn, dann hat der Herr sein Ziel erreicht. möchte beten. Ja, Jesus, du kennst unsere Herzen, du weißt, wie wir oft von unserem menschlichen Sein her, von unserer Prägung, von unserer Erfahrung, aber von unserem Charakter her Menschen beurteilen, statt dass wir das machen, was du willst, dass wir stur nach der Bibel gehen. Du hast uns mit deinem kostbaren Wort alles so klar gesagt, dass wir genau gucken können, wo soll ich richten, wo soll ich nicht richten, wo muss ich sogar richten. Es ist alles so einfach, wenn wir uns an dein Wort halten, wo auch ganz klar geschrieben steht, was sündig und was kein sündig, wo wir eingreifen müssen, wo nicht, wo wir aber die Finger weglassen sollen. Hilf, dass wir vor dir in Ordnung sind und dass wir uns auch selber richten, wenn wir dir dienen wollen, nicht bloß beim Abendmahl, sondern dass das ein dauernder Zustand ist, dass wir vor dir unsere Herzen auf den Altar legen und uns vor dir jetzt schon öffnen, dass du uns jetzt schon richten kannst, dass nicht erst im Preisgericht geschehen muss. Gib uns einfach Gnade. Da brauchen wir Gnade um Gnade auch in diesen Dingen, auf dass du mit uns zum Ziele kommst. Dafür danke ich dir. Amen.